Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay, und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also, mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Und das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Haschemitenfürst, der Bobcast live erleben. Ja, das geht.
Genau. Vor einem Jahr hätten wir niemals gedacht, dass unser Podcast so viel Resonanz findet und von den Bobcast-Fans so gefeiert wird. Und deswegen haben wir uns was überlegt.
Genau. Wir haben uns gedacht, wir können den Bobcast auch mal live auf einer Bühne präsentieren, damit ihr uns sehen könnt und wir euch natürlich auch. Hautnah mit allem, was dazugehört. Und dabei sein könnt ihr am 7. Juni in Soest im Schlachthof.
Oder am 8. Juni in Gelsenkirchen in der Kulturkirche Heiligkreuz.
Und am 9. Juni in Münster in der Halle Münsterland.
3 Termine, 3-mal Bobcast live mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Tickets kann man ab jetzt kaufen, entweder bei Eventim, einfach nach Haschemitenfürst der Bobcast live suchen oder über die Seite, die wir euch hier in die Shownotes packen.
Ja, da findet ihr auch nochmal alle Termine und Locations für den Bobcast live. Und eins sage ich euch, es wird auf jeden Fall legendär und sehr lustig. Wir freuen uns total auf euch.
Bis dann. Das ist der Podcast mit Cash und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Cash und Andreas Fröhlich. Guten Tag und hereinspaziert in eine neue Bobcast-Folge Gnome, Elfen und Zwerge. Bitte pfeifen. Hallo Andreas.
Hallo, ja, fehlt bloß noch Gollum. Der kommt dann auch noch in der Folge.
Das kann ja schnell passieren, wir sind gespannt.
Das kann passieren. Beim verschwundenen Schatz.
Heute geht es um den verschwundenen Schatz, genau. Wie findest du den verschwundenen Schatz, lieber Andreas?
Ja, das ist ja wirklich eine ziemlich irre Geschichte. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, als ich die jetzt nach langer, wirklich sehr langer Zeit mal wieder gehört habe. Die ist wirklich sehr vollgepackt, denn eigentlich sind das ja zwei Geschichten. Also erstens haben wir da einen Raub in einem Museum, bei dem eigentlich nichts geraubt wurde, sondern eigentlich nur verschwunden ist. Deswegen ja auch der verschwundene Schatz. Und dann haben wir auch noch so einen Parallelfall, wo es um einen Bankeinbruch geht. Und ich finde, im Prinzip hätte eigentlich der Bankraub völlig ausgereicht. Aber Robert Arthur hat wahrscheinlich gemerkt, dass diese Gnomengeschichte allein ein bisschen zu wenig wäre. Hätte irgendwie nicht genug Fleisch gehabt. Und dann hat er einfach den Museumsraub noch dazu gedichtet, um das Ganze ein bisschen zu verdichten. Und so wird das Ganze dann doch irgendwie kompakt, finde ich. Und man bleibt an der Story dran. Mhm. Und dieser Fall lebt ja obendrein eigentlich durch diese tollen und skurrilen Figuren in erster Linie. Da gibt es dann also verrückte Japaner, dann haben wir Werbeschauspieler, wir haben fiese Nachtwächter, abergläubische alte Ladies, da springen dann irgendwelche bockspringenden Zwerge durch die Gegend, heisere Gauner haben wir und Patrick, Wolfgang Kubach, der mit einem Lastwagen Tore sprengt. Ich finde, das ist so eine Turbo-Folge. Da passiert unglaublich viel und ist extrem kurzweilig. Wie findest du die? Wie gefällt dir die Folge?
Ja, ich mag die Folge auch, obwohl die eigentlich jetzt keine Kindheitsfolge von mir ist. Ich habe da also nicht so viel nostalgische Gefühle. Ich habe die später etwas gehört und ich finde immer diesen Titel so ein bisschen generisch. Der verschwundene Schatz. Ich vergesse immer, dass das diese Folge ist, weil ich diesen Titel so ein bisschen unhandlich finde. Mhm. Ich mag aber die Geschichte total, wie du gesagt hast. Ich finde, das ist eine schöne Idee, dass die Fragezeichen eigentlich ja einen anderen Fall bearbeiten wollen und sich dann der eigentliche Fall immer wieder von selbst so aufdrängt. Ja, das finde ich sehr schön. Es gibt ein paar grandios inszenierte Sequenzen, einen großartig schief performenden Wolfgang Kubach und ein tolles Beispiel dafür, wie man eine asiatische Figur anlegen kann, ohne dass man sie heute canceln muss. Apropos die letzte Folge, die wir besprochen haben. Das finde ich sehr gelungen in dieser Folge.
Ja, da hatten wir Chinesen, jetzt haben wir Japaner. Genau.
Jetzt sind wir dann, genau.
Apropos Japaner, genau. Wie finden wir denn das Cover mit dem Japaner? Welcher Japaner soll das sein mit dem Sack auf dem Cover vorne drauf?
Man weiß
Im Buch und im Hörspiel ist das definitiv jemand anderes, nämlich Nachtwächter Rawley, der diesen Sack da durch die Gegend trägt. Skurril finde ich ja auch, dass Robert Arthur in der amerikanischen Originalfassung den Lesern wirklich weismachen möchte, dass der Schwarzwald, weil dort soll es ja angeblich diese Zwerge geben, dass der Schwarzwald in Bayern liegt. Und das wird auf Englisch mindestens 5-mal erwähnt.
In der Nähe von Paris,
In der Nähe von, gleich um die Ecke von Kalkutta. Aber jetzt noch mal eine Frage. Was ist eigentlich der Plural von Gnom? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Wird ja auch ganz oft erwähnt, die Gnome spielen eine Rolle. Oder Gnomen. Heißt es Gnome oder Gnomen?
Interessant. Bringt
man im Hörspiel nämlich auch mal ein bisschen hin und her. Ich glaube, man kann beides sagen.
Man kann, glaube ich, beides sagen. Ja, richtig.
Gut. Im Original The Mystery of the Vanishing Treasure, geschrieben 1966 von dem Altmeister Robert Arthur. Ja. Erstveröffentlichung als Buch in Deutschland 1973, als 10. Abenteuer und als Hörspiel ein halbes Jahr später, nach dem tanzenden Teufel, am 13. Mai 1981. Obwohl ich glaube, dass die Aufnahmen hier zum verschwundenen Schatz am gleichen Wochenende stattgefunden haben wie der tanzende Teufel und wie das Aztekenschwert.
Ach wirklich, da war der ja schwer im Einsatz.
Ja, 3 Folgen an einem Wochenende und das müssen wir so ungefähr vor den großen Sommerferien 1980 aufgenommen haben, in denen ich dann übrigens nach San Francisco geflogen bin.
Ja. Ah ja, stimmt, das hast du ja schon mal erzählt. Da warst du dann gut vorbereitet sozusagen. Aber 3 Folgen auf einmal, ist das nicht so ein bisschen so ein Limit? Kommt man da nicht durcheinander dann?
Ja, da kommt man ein bisschen durcheinander. Das werden wir dann auch erfahren, dass wir ein bisschen durcheinander gekommen sind. Ich sage nur, das goldene Schwert. Aber dazu kommen wir noch.
Okay. Ich lese mal den Klappentext vor.
Ja.
Und der verschwundene Schatz.
Gerade als Justus, Bob und Peter eine Ausstellung japanischer Kunstschätze besuchen, wird dort ein besonders wertvoller, juwelenbesetzter Gürtel gestohlen. Zu dumm, dass der japanische Sicherheitsbeamte die 3 jungen Detektive nicht bei der Aufklärung des dreisten Diebstahls helfen lassen will. Aber dafür hat Alfred Hitchcock einen neuen, ziemlich mysteriösen Fall für sie. Eine alte Dame wird angeblich Tag und Nacht von kleinen Gnomen belästigt. Versteht sich, dass die 3 Fragezeichen nicht an Gnome glauben, aber was sind es dann für merkwürdige kleine Gestalten, die sie mit eigenen Augen beobachten? Während sie noch rätseln, sitzen sie plötzlich in der Falle und werden ohnmächtige Zeugen eines raffinierten Bankraubs. Führt eine Spur vom Bankraub zum Gürteldiebstahl? Justus kombiniert schneller als die Gauner. Mit Köpfchen und polizeilicher Hilfe wird auch dieser knifflige Doppelfall gelöst. Ja, so sieht's aus und ich würde sagen, wir steigen einfach sofort ein und treffen da gleich am Anfang Mr. Frank im Museum, der da groß für Ablenkung sorgt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Hopp, da hätte ich euch beide beinahe umgerannt. Entschuldigung. Oh,
guten Tag, Mr. Frank.
Ach, das ist ja Justus, das Pummelchen von unserem gemeinsamen Film. Na, sowas. Aber ein Pummelchen bist du jetzt nicht mehr.
Finden Sie? Hm. Sei doch nicht so gehässig wieder.
Ich würde gerne ein bisschen mit dir plaudern, aber es ist Zeit für meinen Auftritt.
Was für ein Auftritt?
Ja, passt nur auf, das gibt einen Riesenspaß. Da ist der Aufseher. Den muss ich auf mich aufmerksam machen. Oh, Herr Inspektor.
Ja, was ist denn?
Mir ist so schlecht. Bitte, kann ich etwas Wasser haben?
Wasser? Aber ja doch.
Ach, das ist...
Was ist denn das?
Was denn?
Ach, ein Edelstein. Warten Sie mal. Nein, bleiben Sie hier.
Ich werde...
Alarm!
Lassen Sie mich los.
Alarm!
Wunderschön, sehr schön Camp gespielt, finde ich das.
Ja,
das hier ist Siegfried
total.
Wald. Für mich eine echte Klassikerstimme. Der kommt ja später immer wieder. Wir hören ihn im Magischen Kreis, im Aztekenschwert, im Doppelgänger Riff der Haie, die bedrohte Ranch. Sind immer so eher kleinere Rollen, aber ich finde immer sehr charismatisch. Ich erkenne den immer sofort und verbinde den deshalb auch mit diesem Klassiker.
Ja, der ist auch wirklich toll. Der ist wirklich super. Der war ja auch in dieser alten Gruselserie im Bann der Monsterspinne. Und
ja,
die Nacht der Todesratte und in der silbernen Spinne. Für mich klingt der Siegfried Wald so ein bisschen wie Alfred Baldhoff. Alfred Baldhoff, kennst du den? Das ist die Stimme von Osgood in Manche mögen's heiß und von dem Sprecher von Professor Abronsius in Tanz der Vampire. Übrigens mein Lieblingsweihnachtsfilm.
Fledermäuse.
Ja, genau. Und ziemlich ähnlich, finde ich. Sehr exaltiert, skurril und auch immer so ein bisschen drüber. Großartig hier auch besetzt, passt wunderbar auf diesen tüdeligen Schauspieler Mr. Frank. Und Frau Körting liebte den. Die konnte wunderbar mit dem arbeiten und hat wirklich von ihm geschwärmt, weil er immer mehrere Varianten angeboten hat und war immer sehr leidenschaftlich im Spiel, in der Ausarbeitung der Figur. Also wollte wirklich immer noch das noch machen und das noch machen. Und das hätte er gerne. Ah, das kann ich. Ich glaube, das kriege ich noch besser hin. Also das ist immer ein Fest, wenn man dann so jemanden im Studio hat wie Siegfried Wald.
Genau, und er macht das ganz toll. Dann hat Mr. Frank ja seinen Auftritt und es kommt richtig zu Verwirrung und Chaos da in der Galerie. Dabei nebenbei ein kleiner Cameo-Auftritt von Gottfried Kramer als Wachmann, der vorbei
als Wärter,
gestolpert wird. Justus sagt den tollen Satz, der olle Prachtgürtel, das finde ich sehr schön, despektierlich, dieses Wort. Und dann kommt Mr. Togati.
Ja.
Und das ist ja wirklich eine interessante Figur. Und da hören wir jetzt erstmal rein, wie er die Karte vorliest.
Die drei Detektive. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw.
Das bin ich.
Recherchen und Archiv Bob Andrews.
Die drei Fragezeichen sind unser Symbol und Firmenzeichen. Wir sind bemüht...
Dumme amerikanische Jugend.
So, Rainer Brönnecke als Mr. Togati. Und hier, finde ich, ist es ein richtig gutes Beispiel dafür, wie man ohne fragwürdige rassistische Dialekte eine Figur abbilden kann. Man kommt einfach über Haltung und Tonalität. Ich finde, das macht er großartig hier.
Ja, der ist
auch
wirklich
einen Japaner vor sich.
Der ist auch gut besetzt. Du siehst den Japaner vor dir und der braucht dann auch wirklich überhaupt keinen Akzent. Das ist Rainer Brönnecke, den haben wir auch ganz kurz im Bobcast zum Superpapagei, glaube ich, kurz angerissen, aber nicht viel über ihn gesagt. Das können wir jetzt nachholen. Also, geboren ist Rainer Brönnecke am 10. April 1929 in Hamburg und am 13. August 1995 auch da verstorben. Und das ist der Vater von Stefan Brönnecke, der hier übrigens auch seinen Sohn Taro spricht. Ist ja eigentlich ein witziger Zufall, dass die beiden in Wirklichkeit Vater und Sohn sind.
Ja.
Brönnecke war Theaterschauspieler und hat in Hamburg, München, Frankfurt und in Berlin Theater gespielt und war auch als Filmschauspieler zum Beispiel zu sehen in Dr. Krippen lebt, Vater, Mutter und 9 Kinder zusammen mit Corny Collins und mit Hans Albers in Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Und dann, jetzt wird's kurz interessant, 1973 und 1976 hat er auch in einer sehr erfolgreichen Reihe, die in den 70ern wirklich von vielen Leuten geguckt wurde, mitgespielt, und zwar im Schulmädchenreport.
Ach,
da hatte er keine kleine Rolle, und zwar in Irgendwann fängt jeder an und Was Eltern gern vertuschen möchten.
Oh Gott.
Da haben aber viele mitgespielt, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, Friedrich von Thun war im Schulmädchenreport, Eckehard Belle,
stimmt.
David Belfort war da auch drin und Lisa Fitz. Also es war sehr populär und ab 18.
Ja.
Dann hat er auch Brönnicke in mehr als 100 Hörspielklassikern mitgewirkt. Dann war er zum Beispiel in Invasion der Puppen, Plasma, Planet des Todes, Reginald Bull und der fiese Vater von Huck in Abenteuer von Huckleberry Finn, und in der geheimnisvollen Insel war er Pencroft. Und auch interessant, neben Horst Stark, das haben wir schon mal erwähnt, hat er auch in der Sesamstraße Schlemihl gesprochen.
Ah, okay.
Der hatte eine ganz spezielle Stimme, immer so ein bisschen schneidend, aber trotzdem sympathisch. Und richtig großartig ist er ja auch als Johann der Köhler in der Silbernen Spinne.
Ja.
Da hat er eine ganz andere Farbe. Ja. Aber darüber werden wir auch dann zu gegebener Zeit sprechen.
Ja.
Rainer Brönnicke.
Ich finde den auch wirklich toll auf dieser Rolle. Ich finde seine Vorstellung hier allerdings, also wo er zum ersten Mal kommt, etwas unfreiwillig komisch, wo er diesen grandiosen Satz sagt: Ich, Saito Togati, Sicherheitsbeauftragter der Nagasaki Juwelenvertriebsgesellschaft, habe zugelassen, dass der goldene Gürtel gestohlen wurde. Da musste ich wirklich laut lachen. Das ist sowas,
ja, das
es
ist
gibt
schön.
Einen englischen Filmkritiker, der das mal analysiert hat, wenn so Figuren in der Geschichte ihre Erklärung mitliefern. Und der nennt das immer Basil Exposition. Jetzt kommt wieder Basil Exposition zur Tür rein und erklärt sich quasi selbst, also die ganze Exposition. Und das, finde ich, macht Brönnicke hier als
Aber du weißt sofort, auch. Mit wem du es zu tun hast. Und das ist natürlich toll.
Natürlich, es macht es sehr einfach. Wäre im wahren Leben auch sehr interessant, wenn man das so machen würde ab und zu. Aber das fand ich hier sehr schön und wie gesagt toll interpretiert,
ja,
diesen würdevollen Japaner.
Ja.
Das ist das Haus von Miss Agawam. Dass hier jemand freiwillig wohnt, ist mir ein Rätsel. Es ist ja sogar am Tag unheimlich.
Na, was steht denn da an der Tür?
Ey, Agawam, bitte läuten. Gnome, Elfen und Zwerge, bitte pfeifen. Ich wüsste, kannst du mir vielleicht erklären, was das heißen soll?
Das hört sich so an, als glaubte Miss Agawam wirklich an Gnome. Du kannst am besten pfeifen, Peter, also pfeife.
Warum muss alles immer so schwer sein? Gut so?
Ausgezeichnet, Peter.
Ja, bitte? Wer ist da?
Die Stimme kommt aus dem Vogelhäuschen dort.
So, das ist ja wahrscheinlich die berühmteste Szene im ganzen Hörspiel. Der grandiose Pfiff hier. Wer hat diesen trillernden Pfiff denn eigentlich gemacht? Weißt du das? Das war doch nicht Jens selbst, oder?
Nee, Jens kann also wirklich alles, aber pfeifen kann er nicht. Ich glaube, das war ich. Ich konnte das damals.
Ja.
Ich krieg's jetzt nicht mehr richtig hin, aber das ist definitiv ein Pfiff von mir. Steht nämlich auch hier im Manuskript von Francis, pfeift wie Spottdrossel. Ich wusste natürlich jetzt nicht, wie pfeift eine Spottdrossel, aber ich habe dann irgendwas angeboten, nachdem Jens meinte, ich kann nicht pfeifen. Und das habe dann ich gemacht und das wurde dann genommen, selbst wenn es nicht wie eine Spottdrossel klang.
Ja, nee, aber das funktioniert ja ganz gut. Und dann treffen sie also auf Miss Agawam aus dem Vogelhäuschen. Achtung, toller Gag, passt ja auch, denn das ist ja Ursula Vogel. Haha, die finde ich wieder eine schön verhuschte Performance da gibt. Ich finde, die passt großartig auf diese Rolle.
Das ist die super, passt, oder? Ja, aber erstmal ist dieser Name natürlich auch toll, von Robert Arthur gewählt. Der hat ja gerne mit Alliteration herum experimentiert. Also Claude Claudius, August August, Jupiter Jones. Und diese Figur von dieser Miss Agawam ist auch wirklich interessant, mit so einer auch hier wieder so feinstofflichen Ausstrahlung, lebt fast nur in der Vergangenheit und ist ähnlich wie Miss Sanchez aus dem lachenden Schatten, bloß nicht ganz so durchgeknallt.
Ja. Mhm.
Und im Buch steht über Miss Agawam, die Stimme klang hoch und singend, fast wie Vogelgezwitscher. Und zwei Seiten Weiter heißt es dann im Buch: Miss Egwin war groß und schlank, hatte lebhafte Augen, weißes Haar und eine liebe Stimme. So, und deswegen ist Frau Körting bei lieber Stimme sofort auf Ursula Vogel gekommen. Und jetzt nicht wegen der Vogelstimme, sondern weil Ursula Vogel auch wirklich sehr warmherzig klingt und auch war, muss man leider sagen, denn die ist mittlerweile verstorben. Aber leider habe ich hier, wie übrigens auch bei Siegfried Wald, kein genaues Geburtsdatum und kein Todestag recherchieren können. Sie soll angeblich 1918 in Hamburg geboren worden sein und ist angeblich 2006 verstorben. Aber das ist nicht bestätigt. Er hat auf jeden Fall noch bis 2006 bei Frau Körting im Studio gestanden und da auch gesprochen, was dann vermuten lässt, dass sie wahrscheinlich in diesem Jahr oder wenig später dann auch wirklich gestorben ist. Zu ihrer Person lässt sich sagen, sie war eine deutsche Schauspielerin und auch Synchronsprecherin, war als Schauspielerin zum Beispiel in den Drombuschs im Tatort. Richtig bekannt wurde sie aber als Stimme, und zwar als allererste Synchronstimme von Dorothy bei den Golden Girls, die danach dann von Beate Hasenau übernommen wurde. Und dann hat Ursula Vogel zum Beispiel 1997 noch im kleinen Arschloch, in diesem Zeichentrickfilm von Walter Moers, Frau Mövenpick gesprochen und 1996 Mary in Die Schöne und das Biest. Die sah so ein bisschen aus wie Hannelore Kraft, die von der SPD, wirkte immer sehr powerful und sehr zackig und konnte wunderbar hessisch babbeln. Da gibt es nämlich bei, das war so eine, die kam aus deiner Ecke, glaube ich. Da gibt es bei YouTube eine Szene mit Peer Augustinski und da hört man sie hessisch babbeln. Fällt mir noch eine Sache ein, die hat 1983 auch in dieser tollen Bestsellerreihe von Europa mitgesprochen. Kennst du das? Nachts, wenn der Teufel kam mit Klaus Wilke? Da ist auch Thormann dabei Gottfried Kramer. Und da war sie die Mutter Lüttke, also die Frau von diesem Mörder.
Da sind die Allstars dabei. Ja.
Und dann war sie auch bei Gold der Wikinger, bei den drei Fragezeichen, einmal Tante Mathilda, weil Karin Lieneweg wahrscheinlich nicht konnte oder wieder auf Weltreise war. Und später im Magischen Kreis war sie auch noch Madeleine Bainbridge.
Genau, Siegfried Wald war da auch dabei.
Eine tolle Frau und eine großartige Sprecherin. Interessant ist, dass diese Atmosphäre in diesem Haus oder bei dem Haus von Miss Egwin in Los Angeles, das spielt ja dann nicht in Rocky Beach, sondern die wohnt in Los Angeles, im Buch eine ganz andere ist. Die ganze Umgebung rund um dieses Hexenhaus, so wird es dann nämlich auch im Buch von Robert Arthur beschrieben, ist viel, viel düsterer als im Hörspiel. Eigentlich ist das so ein richtiges Ghetto, also so ein runtergekommenes, verwahrlostes Viertel. Und deswegen sagt Peter nämlich auch, hier ist es ja sogar am Tage unheimlich. Gibt da eigentlich kein einziges Haus, was bewohnbar ist in der Straße. Und genau da, also zwischen diesen verlassenen Häusern und den Bauruinen und irgendeiner schäbigen Ladenstraße, steht dann wie aus der Zeit gefallen dieses Haus mit hölzernem Gartenzaun und 2 Meter hoher Hecke. Und im Hörspiel wirkt das alles viel positiver und freundlicher. Da hörst du dann Vögel zwitschern und überhaupt keinen Straßenlärm. Man denkt, man steht im Wald. Und dann wundert man sich auch, dass der Erzähler dann plötzlich von dem stillgelegten Theater spricht. Wie soll dann da jetzt auch noch ein stillgelegtes Theater hinpassen? Aber das ist im Hörspiel definitiv anders.
Ah, das ist interessant. Also im Buch lebt Mrs. Egwin quasi zwischen den Gangster-Rappern irgendwo.
Letztendlich in Los Angeles. Genau.
Und hier ist es dann eher gemütlicher. Okay, verstehe. Ich finde aber hier, das funktioniert toll, weil man natürlich dadurch ja eine andere Atmosphäre erzeugt und man sieht das richtig vor sich, wie Miss Egwin dann gerade auch durch die Performance von Ursula Vogel ihren Kindern damals aus den Märchen vorgelesen hat, aus ihren eigenen Geschichten. Und jetzt sind sie natürlich diese Gnome, die sie plagen und wahrscheinlich aus dem Haus rausekeln wollen. Und da würde ich ganz gern mal in eine Szene reinhören. Das ist nämlich die erste Begegnung, die die drei Fragezeichen mit einem Gnom haben.
Da, am Fenster. Was ist denn das? Ein Gnom, er belauscht uns.
Tatsächlich, ein Gnom. Ich habe ihn gesehen. Jetzt ist er weg.
Schnell, hinterher. Vielleicht erwischen wir ihn noch.
Die drei Detektive rannten zu dem Fenster, an dem sie den Kobold gesehen hatten. Doch der Gnom war verschwunden.
Ja, und ich finde, das hier ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark das in Hörspielen manchmal sein kann, wenn man etwas Mystisches oder Creepiges, also was Unheimliches, nicht mit einem Geräusch versieht,
ja,
sondern einfach quasi unkommentiert lässt. Ich finde diesen Gnom sehr gruselig, gerade weil er da geräuschlos am Fenster auftaucht und wir nur den über die Reaktionen im Prinzip eigentlich wahrnehmen.
Ja, du entwickelst ja dein eigenes Bild. Du siehst den vor dir und
absolut, der
wird nicht noch irgendwie gepinselt oder gemalt durch irgendeinen akustischen Einsatz.
Das haben wir ja auch beim Zauberspiegel meiner Lieblingsfolge ja schon mal analysiert, wo man dann einen Unterschied zwischen Alt- und Neufassung hatte, wo in der Neufassung
der
dann
Schrei so ein kicherndes Lachen
noch reinkam.
Ja, genau.
Und so, und man dann sagt, ja gut, man ist natürlich dann auf dieser Gruselschiene, aber hier finde ich es toll, weil man gerade selbst sich das irgendwie so einordnen muss, wie denn jetzt dieser Gnom aussieht. Und ich finde das sehr creepy dadurch. Und auch Passetti ordnet das dann so ein bisschen für uns ein und spricht dann plötzlich aber auch vom Kobold. Das ist ja auch was, müssen wir irgendwie mal ansprechen. Also diese Begriffsschlacht, die da losgeht. Zwerge, Gnome, Elfen, Kobolde, dann die Lilliputaner, die dann später auch reinkommen, was man natürlich heute so nicht mehr sagen würde. Irgendwie ist es ein bisschen chaotisch, was da passiert. Aber gut, wir kriegen so ungefähr mit, worum es gehen soll.
Ja.
So, und dann gibt es eine schöne Stelle, wo Justus den Gnomen dann in diesem Fall eine Falle stellen will und den tollen Satz sagt:
Nun, der mutigste und schnellste von uns müsste eine Nacht hier verbringen, um den Gnomen aufzulauern. Ich dachte an dich, Peter.
An mich? Ausgerechnet an mich? Warum bleiben wir nicht alle hier? Sechs Augen sehen mehr als zwei.
Also, ich kann wirklich nicht. Ich muss zu meiner Tante.
Nun gut, wir bleiben alle drei.
Das, finde ich, ist fast so ein richtig echter Moment. Das wirkt fast wie so improvisiert, die Reaktion von Jens hier, der also völlig konsterniert.
Ja, er spielt das
wie
wunderbar.
Wie kommst du denn da
auf mich? Ja, obwohl im Buch ist Peter in der Folge unendlich begriffsstutzig und auch teilweise wirklich richtig doof. Also der weiß dann zum Beispiel nicht, was ein Minarett ist und dann kann er das Wort mythologisch nicht aussprechen. Und dann, was auch sehr ungewöhnlich ist, er hat permanent Hunger. Was später ja eigentlich das Markenzeichen von Justus ist.
Oh, okay.
Ja, und im Buch führt Arthur Peter so ein bisschen vor, was Francis dann aber zum Glück nicht übernommen hat. Aber es ist wirklich bemerkenswert, es fällt auf im Buch. Ja, und dann gehen sie zu diesem stillgelegten Theater oder gehen daran vorbei und belauschen dann zufällig Männer, die eventuell etwas mit dem Raub des Gürtels zu tun haben. Und da treffen sie dann auf Franz Josef Steffens und Rawley, der von Horst Stark gesprochen wird, und gehen dann zurück nach Rocky Beach und dort treffen sie auf Tante Mathilda.
Genau, und die hat in diesem Hörspiel eigentlich nur zwei ganz kurze Auftritte mit jeweils einem Satz. Aber wir haben gedacht, dass wir nach all den Jahren das ein bisschen korrigieren können und freuen uns jetzt sehr, dass Tante Mathilda Karin Lieneweg persönlich im Bobcast zu Gast ist.
Hallo Andreas, hallo Kai. Ach, schön, dass ich dabei sein kann im Bobcast. Ach, ich bin froh, dass ich heute mal so ein bisschen erzählen kann, wie ich überhaupt zu den drei Fragezeichen gekommen bin. Ist ja lange, lange, lange her und ich war damals ja noch eine junge Frau und als Schauspielerin tätig. Und irgendwann rief dann Frau Körting an, ob ich vorbeikommen wollte und eventuell ein Hörspiel machen könnte. Ja, habe ich gesagt, mache ich. Also ich kannte Frau Körting damals nicht und logischerweise Frau Körting auch, kannte mich nicht, aber sie hatte wohl von mir gehört und ich war ja lange, lange, lange hier in Hamburg am Thalia-Theater als Schauspielerin und hatte aufgehört, weil ich eine große Fernsehserie über 6 Jahre lang gemacht habe und habe auch sehr viel Rundfunk gesprochen, sehr viel synchronisiert und ich denke, wir haben darüber nie gesprochen, ich weiß es gar nicht, ich denke, dass sie meine Stimme gehört hat oder überhaupt von mir gehört hat und deswegen mich angerufen hat, weil ich damals auch in dem Alter war, dass ich halt diese Tante Mathilda schon vom Alter her sprechen konnte. Und so hat sich das Ganze ergeben. Und dann bin ich halt zu Frau Körti gekommen und wir haben geredet und sie hat mir erzählt, dass sie die drei Fragezeichen macht und hat mir erzählt von diesen drei Jungs, was das für eine Geschichte ist. Und das heißt also, Justus lebt bei seiner Tante und bei dem Onkel und die beiden anderen Jungs bei ihren Eltern und treffen sich aber immerzu in diesem großen Gelände, wo die ganzen Sachen gelagert sind und wo die drei Jungs eine Kammer für sich alleine haben. Das scheint also, so habe ich mir das vorgestellt, so die ganzen 40 Jahre, scheint das so wie ein Laboratorium zu sein. Das heißt, sie haben sich aufgebaut, ein Studio mit Fragezeichen, Möglichkeiten sind an der Wand geklebt und Mikrofone sind da. Und da leben sie im Grunde ihr eigenes Leben in diesem Schrottplatz. Und so hat Frau Körting mir das erzählt, nicht gar so ausführlich, wie ich das jetzt sage, aber das war das, was mich interessiert hat und was auch diese ganzen langen Jahre mich irgendwie in der Fantasie verfolgt hat, dass ich dachte, das ist im Grunde genommen das, was Kinder träumen, dass sie so eine Welt für sich haben, wo sie leben können, ihr Leben, wie sie sich das vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das mache ich gerne. Und dann fing das an. Und dann haben wir damals, es waren ja die drei Fragezeichen Kinder, also die drei Jungs, waren ja wirklich Kinder. Und dann kamen die Jungs aber in den Stimmbruch. Und dann haben wir alle gedacht, dann wird es zu Ende sein. Weil wenn die Kinder im Stimmbruch sind, dann sind sie ja nicht mehr diese drei Jungs, die man halt gewöhnt war. Aber es lief immer weiter. Es lief weiter, weiter, weiter. Und inzwischen sind es ja jetzt über 40 Jahre, die wir das machen, Andreas. Und inzwischen, so wie Andreas, sind ja inzwischen gestandene Männer. Aber es läuft weiter. Und dann meine Rolle, bin ich jetzt gerade so am Überlegen, meine Rolle ist ja nun wirklich auch schon diese ganzen 40 Jahre oder ja inzwischen schon über 40 Jahre, ist ja Tante Mathilda immer dabei. Das heißt, sie taucht auch gar nicht mehr in allen Folgen auf, sondern irgendwann taucht sie auf. Meistens ruft sie dann, Justus, Jonas, wo steckt ihr denn schon wieder? Das ist so das Wort, was Tante Mathilda im Grunde genommen immer von sich gibt. Und ansonsten ist sie eigentlich nur, sie ist in diesem Schrottplatz und sie kocht und sie hat auch zu tun und auch mit Titus so. Also das heißt, sie ist immer wieder da, aber sie hat für mich gar kein Eigenleben, sondern ich bin, sage ich jetzt von mir aus, ich bin ich, sondern so, wie ich mir vorstelle, wie Tante Mathilda ist, denke ich, ja, das bin ich und ich, Karin Lieneweg, bin jetzt Tante Mathilda und das über 40 Jahre und vielleicht läuft es ja immer noch weiter, weiter, weiter. So ich, weil ich bin ja inzwischen eine alte Dame, soweit ich das mitmachen kann, das ist es ja. Und was ich halt schön finde, ist, auch Andreas, muss ich sagen, und überhaupt die drei Jungs, dass sie alle sie selber geblieben sind oder geworden sind. So, das heißt, es spricht keiner auf einen Jungen hin oder auch Tante Mathilda tut nicht so, als wenn ich halt noch eine junge Frau wäre, sondern sie sind heute. Und das machen die ganzen Zuhörer, machen das alle mit? Das ist auch, was mich immer erstaunt, es ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, es ist auch nie ein Thema gewesen. Und das erstaunt mich. Und das finde ich einfach eine ungeheuer tolle. Also das gibt es, glaube ich, nur im künstlerischen Dasein. Dass man wirklich 40 Jahre lang redet, miteinander, Kinder wachsen auf, sind inzwischen Männer und trotzdem kann man so bleiben wie vor 40 Jahren, ohne dass man jetzt auf Kind spielt, sondern man ist erwachsen, man hat ein erwachsenes Denken und das alles spielt mit, aber es bleiben die drei Fragezeichen Jungs. Wie toll. Und wenn ich jetzt mir das so anhöre, ab und zu die Folgen jetzt in diesen 40 Jahren, hat sich aber bei der Stimme, finde ich, von Tante Mathilda, hat sich nicht viel verändert. Ich denke, dass meine Stimme irgendwo, ich sag einfach mal, jung geblieben ist. So, und das jetzt bei euch dreien, Andreas, da denke ich so, dadurch, dass ihr ja ununterbrochen sprecht, es sind ja eure Geschichten immer, so ist das was anderes, weil ihr richtig ja mitgewachsen seid. Aber da Tante Mathilda ja nur ab und zu auftaucht und ganz selten wirklich eine große, große Geschichte zu erzählen hat, sondern meistens ja wirklich nur auftaucht mit diesen Sätzen, die ich eben gesagt habe, so ist das was anderes. Und da denke ich, und das überrascht mich so, dass ich, sage ich jetzt mal, ich, Karin Lienewig, als Tante Mathilda eigentlich in dem selben Sprachklang geblieben ist. Also ich spreche für meine Ohren, sage ich jetzt mal, spreche ich kaum anders heute als wie vor 40 Jahren. Und das fasziniert mich. Also es fasziniert mich wirklich, weil ich das nicht für möglich gehalten habe. Spannend, sehr, sehr spannend. Und ich kriege ja auch Briefe so von Hörern, dass sie wirklich manchmal sich hinlegen, vielfach ins Bett, hören sich das an und hören sich auch die alten Sachen an und es kommt so die Kinderinnerung wieder. Und das, finde ich, ist eine faszinierende Geschichte, die mich beschäftigt auch, also nicht ununterbrochen, aber ab und zu denke ich so drüber nach, was bedeutet es, wenn ich wirklich eine Folge nehme, die 40 Jahre lang ist und lege mich ins Bett und höre die und nehme dann eine andere Folge von heutzutage und höre die. Was geschieht mit jemandem? Finde ich richtig spannend, finde ich eine faszinierende Situation. Also es wäre doch toll, meine ich jetzt für Sie alle, es wäre doch toll, jetzt einfach sich nochmal diese Originalfolge anzuhören, wie das damals war. Und wirklich zu überlegen, ist es heute anders oder ist es heute genauso wie damals? Also hören Sie sich das an, würde ich sagen.
Ja, und dann treffen die drei Fragezeichen auf Taro Togati.
Justus Jonas, hier ist Besuch für dich.
Es freut mich sehr, Justus kennenzulernen. Und Bob und Peter, ich bin Taro, der gehorsame Sohn von Saito Togati, Chefdetektiv der Nagasami-Gesellschaft.
Hallo Taro, mit deinem Vater haben wir gestern gesprochen.
Ja, ich weiß. Ich fürchte, mein ehrenwerter Vater war böse.
Sehr schön, das ist auch wieder ein bisschen Basil Exposition, ne? Er erklärt auch wieder, wie er ist, nämlich, dass er sehr
gehorsam
ist. So sind
die Japaner bei den drei Fragezeichen. Man weiß immer, mit wem man es zu tun hat. Das genau. Ist Stefan Brönnecke. Unser Carlos aus dem Superpapagei kennt man fast nicht, weil er ja beim Carlos dann mit mexikanischem Akzent spricht. Er macht es hier super, finde ich. Sehr gut, dieses Devote und dieses Hilflose. Er ist ja sehr leise, fast schon hauchig. Und man merkt, dass er auch wirklich darunter leidet, dass sein Vater in Ungnade gefallen ist. Aber man hört auch die Erziehung, man hört die Bildung heraus und man sieht ihn förmlich vor sich mit Mittelscheitel und mit Krawatte wirklich sehr gut getroffen. Ja, und dann gehen Justus und Peter wieder zu Mrs. Agawam und Justus macht ein Foto von einem Gnom mit einer Kamera.
Bald darauf machten Justus und Peter sich auf den Weg zu Miss Agawam. Sie nahmen eine Polaroid-Kamera mit, auf die der erste Detektiv besonders stolz war. Im Haus von Miss Agawam legten sie sich auf die Lauer. Lange Zeit schien es, als sollte nichts geschehen. Doch dann hörten die beiden Detektive, wie es ans Fenster klopfte.
Just, hörst du? Den habe ich.
Du hast ihn fotografiert?
Genau das. Ich habe ein Bild von dem Gnom, wie er durch das Fenster sieht. Mit Blitzlicht.
Oh, ich habe ihn deutlich gesehen.
Ob er noch da ist?
Ja, finde ich eine interessante Szene auch wieder gerade im Vergleich zu dem ersten Auftritt des Gnoms, wo ich es sehr creepy fand. Ich finde, hier funktioniert diese naturalistische, tief gestapelte Inszenierung nicht so gut. Ich finde, man verschenkt so ein paar Spannungsmomente. Der Gnom, der da ans Fenster klopft, Justus mit der Kamera, die Gnome, die im Garten beobachtet werden, das ist alles, finde ich, so ein bisschen unspannend inszeniert und auch so ein bisschen runtergespielt von Olli und Jens, finde ich im Verhältnis zu der anderen Szene.
Ja, das ist aber wirklich genauso wie im Buch. Also das geht wirklich so, die sehen den Gnom am Fenster, Peter erschrickt sich und dann wird sofort auch dieses Foto gemacht. Interessant ist aber hier natürlich wirklich auch der Einsatz der Kamera. Die Polaroid. Ja, da kommt nämlich jetzt die Polaroid zum Einsatz und manche denken ja, okay, Passetti, der spricht das völlig falsch aus. Das heißt doch ganz anders, das heißt doch Polaroid. Aber der Justus, der hat natürlich eine Spezialkamera und das ist die sogenannte Polaroid. Und die funktioniert eben ein bisschen anders. Die hat nämlich einen eingebauten Speicher und deswegen kann Justus das Foto von dem Gnom machen und Stunden später kann dann Bob das Foto, das Justus gemacht hat, aus dem Gehäuse ziehen. Toll. So eine Polaroid. Und deswegen ist das ja auch überhaupt kein Fehler, Kai, dass Bob das Foto später auswirft, sondern das ist völlig in Ordnung. Und Horst Frank hätte gesagt, darauf jetzt eine Pulle Bommelunder.
Ich muss mal sagen, hier sind schon wirklich mehrere Hashemitenfürsten anwesend mittlerweile. Dann gehst du sehr über die Grenze.
Die Folge ist irre, ich hab's dir gesagt. Und man wird auch irre, wenn man die hört.
Ja, genau, das Gefühl habe ich auch. Gut, die Polaroid ist hier leer, würde ich sagen. Ja. Gut, wir nehmen das mal so mit. Was ich kurz erwähnen möchte, um auch von diesem Exkurs etwas abzulenken, ist danach eine kleine Stelle, wo ein wunderschönes Europageräusch zum Einsatz kommt, nämlich das typische Europa-Gerangel, als die Gnome sich auf die drei Fragezeichen stürzen. Das müssen wir auch nochmal anhören, bitte.
Wir sitzen in der Falle.
Und ob. Auf sie. Schnappt sie euch.
Kannst du hier?
Das ist immer so ein Rhythmus, das erkennt man sofort. Das liegt total oft im Hintergrund.
Ist auch tausendmal schon woanders benutzt worden. Auf
überall
jeden Fall
eingesetzt. So, und jetzt verliere ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen den Überblick hier. Wo sind
ja, Kai,
wir jetzt?
Das kann ich ja verstehen.
Eigentlich, ja. Ich habe 5 Polaroids getrunken, es geht gar nichts mehr. wo sind wir? Wo, Chuck Driller, wer spricht hier wen? Was ist hier los? Bitte hilf mir.
Okay, also pass auf, diese Jagd jetzt von Peter und Justus hinter diesem Gnomen her, die ist im Hörspiel wirklich sehr kurz. Das ist kurz und knapp und das finde ich auch nicht schlecht. Aber im Buch ist die natürlich viel länger und auch viel dramatischer. Und da wird dann auch klar, dass diese Verfolgungsjagd bis ins Theater geht, ja. Und dieser coolen Keller, in dem die dann nachher eingesperrt werden, dass das gar nicht im Haus von Miss Eggeworm ist. Im Hörspiel fragt man sich, und da hast du vollkommen recht, wo sind die jetzt eigentlich?
Ja.
Und im Buch, da jagen die dann durch Gänge und Hallen, dann wird gestolpert, dann seilen sie sich irgendwo ab. Und im Buch hast du wirklich das Gefühl, die sind in den Schächten von Moria. Das dauert dann ewig. Ist aber wirklich super spannend und beschreibt dadurch dann auch nochmal diesen maurischen Palast. Also man fragt sich ja Moment mal, welcher maurische Palast? Das ist dieses Lichtspieltheater. Also mit Bühne und mit Scheinwerfer und da ist dann auch ein Vorhang und das geht über Seiten. Und zum Glück hat aber Francis das im Hörspiel gut verknappt. Und Frau Körting hat das dann auf den Punkt inszeniert und dann sitzen sie nämlich in der Falle. Denn die wurden ja mit Absicht dahin gelockt, in dieses Theater, in dieses Lichtspiel-Theater. Und da hört man dann natürlich jetzt auch Raleigh, Horst Stark. Und den finde ich wirklich sensationell. Man hört auch, dass er sich wirklich unglaublich wohlgefühlt hat in dieser Rolle, hat das wunderbar ausgespielt und auch sehr, sehr, sehr gut angelegt. Diese Lacher hat er extra eingebaut. Und so kriegt das Ganze dann auch wirklich was Bedrohliches und wirklich was Beängstigendes. Und du hast jetzt gerade gefragt, wer spricht hier eigentlich die Gnome und so? Man denkt immer, okay, Chuck und Driller, die Gnome, das sind überhaupt keine Gnome. Ja. Das sind keine Kleinwüchsige, Das sind ausgewachsene Männer. Mhm. Wobei der Chuck im Hörspiel angeblich von Roland Fabricius gesprochen werden soll. Aber das ist ein Pseudonym. In Wirklichkeit ist das sehr heiser Wolfgang Kaven, der TKKG-Erzähler.
Ja, okay.
Und Driller, der sagt im fertigen Hörspiel gar nichts, obwohl er mit Chuck einen Dialog gehabt hat. Aber der ist dem Schnitt zum Opfer gefallen, weil man für diesen ganz kurzen Einsatz auch Joachim Wolf besetzt hatte. Der hat wirklich nur einen Satz oder zwei. Und das wäre dann aufgefallen und es hätte irritiert. Und das ist genau, das kann ich mal kurz vorlesen. Auf Seite 13 sagen die, Chuck sagt nur noch 3 Meter, Driller. Und Driller sagt dann kann ich mich mit meinem Werkzeug an die Arbeit machen. Diesen Betontresor werde ich aufbohren wie der Zahnarzt einen Zahn. Und Chuck sagt dann, musst du sowas sagen, mir tun alle Zähne weh, wenn ich nur an den Zahnarzt denke. Okay, das wäre sowieso ein bisschen absurd gewesen.
Okay.
Obwohl das auch genauso hier in der Buchvorlage steht und das hat man dann eliminiert, zum Glück wahrscheinlich.
Ja, das ist ein Vorteil. Und dann apropos etwas seltsame Performances. Ich freue mich ja immer, wenn er zum Einsatz kommt, ja. Patrick und Bob sind Kobach, ja dann sozusagen ein Paar. Wolfgang Kobach ist back. Wir müssen aber erstmal über einen, tja, ich sag's einfach mal, Verleser von dir sprechen, der tatsächlich nur in der alten Fassung dieser Folge noch überlebt hat. Und zwar diesen hier.
Habe ich dir eigentlich gesagt, dass der kleine Taro Togati angerufen hat?
Nein, was wollte er?
Er wollte uns nur sagen, dass sein Vater und der Aufseher die ganze Nacht im Museum nach dem goldenen Schwert gesucht haben.
So.
Vergeblich. Es war nicht hinter einem Bild.
So, das goldene Schwert, lieber.
Ist das zu fassen?
Hast du dir das selbst?
Da suchen die ganze Zeit nach dem goldenen Gürtel und Bob sagt dann das goldene Schwert.
Ja, weil ihr 3 Folgen auf einmal aufgenommen habt. Das war dann die Verwirrung.
Das ist der Grund. Aber das stand wirklich genau so im Skript. Und das ist keinem aufgefallen und auch nicht beim Korrekturlesen. Und das hat man dann für die neue Fassung, hat man das repariert im Schnitt, aber man hört den Schnitt, wenn man es weiß. Und das, du hast vollkommen recht, lag höchstwahrscheinlich daran, dass wir an diesem Wochenende auch die nächste Folge aufgenommen haben, nämlich das Aztekenschwert, die übrigens am gleichen Tag erschienen ist wie der verschwundene Schatz.
Ja.
Und da wir natürlich manchmal gesprungen sind in den Szenen und sogar auch in den Folgen, hat nicht nur Francis den Überblick verloren, denn steht so da im Skript, sondern auch wir im Studio haben es nicht gemerkt. Ja, nicht zu fassen. Unglaublich.
Und dann auch noch in der Kombination mit Wolfgang Kobach, der ja wirklich, also wieder ein bisschen müde, so leicht daneben sich durch diese Szene performt. War der geixt? Also wart ihr überhaupt zusammen in der Szene?
Das haben wir zusammen aufgenommen. Ich finde nicht unbedingt, dass er müde ist. Das ist ganz interessant, was da für ein Eindruck entsteht. Ich finde, der ist sogar ein bisschen zu fröhlich. Der ist eigentlich so ein bisschen zu ausgelassen. Im Buch ist er viel engagierter.
Ja.
Das Problem war ja bei Kubach, dass der immer gute Laune hatte. In dem Augenblick spürt man natürlich jetzt von Patrick die Anspannung nicht. Das ist ja nun auch wirklich, wirklich eine dramatische Situation.
Ja, ja.
Und leider setze ich auch keinen Gegenpol. Also wenn einer stimmlich wirklich zu entspannt ist, dann kann der andere ja Druck machen und ihn so ein bisschen aus der Reserve locken im Dialog, aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich das machen sollte bei Kubach. Und für Frau Körting war das auch nicht leicht, Kubach immer auf die Spur zu kriegen, also in die Haltung der jeweiligen Szene. Wenn Frau Körting zum Beispiel zu Kubach meinte, der ist jetzt ein bisschen ängstlich, dann fing Kubach an, wie Huibu zu sprechen. Ja? Das ist dann auch immer schwierig, wenn du keinen hast, der dich zieht in dem Zusammenspiel. Und Kuba hat natürlich auch Frau Körting gehört. Er wollte das ja gut machen.
Ja.
Aber es wirkt so, als ob der eigentlich gar nicht richtig beteiligt wäre. Und dann denkt man, okay, das ist müde. Aber ich denke mal, man hat den Eindruck, der spielt mit Bob ein Computerspiel und guckt ihm so ein bisschen über die Schulter. Und dann betont er natürlich auch wieder seltsam, sodass man überhaupt nicht weiß, wo sind die denn eigentlich?
Ja. Ja, ja,
sind die jetzt vor dem Haus der Agawam? Oder sind die jetzt vor dem Theater? Das muss ja Patrick einfallen, dass Peter und Justus vielleicht beim Theater sein könnten. Und da ist er einfach viel zu unterspannt. Und dadurch bin ich auch etwas zu matt und zu müde. Und ein paar Sätze von Kubach hat man dann wirklich auch noch nachträglich rausgeschnitten, um die Szene trotzdem noch zu retten, beziehungsweise um sie intensiv zu halten.
Ja,
Kubach war ein Kracher.
Ja, es ist irre irgendwie, weil es ja eben auch nicht nur eine Haltung ist, sondern er variiert. Er springt und dann ist es plötzlich so und dann kriegt es so eine Schieflage. Aber apropos Dramatik, die nicht wirklich performt wird oder die sich nicht wirklich richtig darstellt. Spannend wird es ja dann auch, wenn Raleigh mit dem Transporter wegfährt und Justus und Peter in den Säcken hinten drin sind. Wir sind perspektivisch bei Justus. Interessant da auch, Peter in der Originalabmischung kaum zu verstehen. Man hört den da irgendwie kaum. Und ich finde, die sind auf ihre Art, auch wenn Peter natürlich mehr die Panik schiebt, doch sehr entspannt da in ihren Säcken, auch am Anfang. Peter interessiert sich mehr, also Wolf sagt zu ihm irgendwie, ihr macht jetzt eine Seereise, von der er nicht mehr zurückkommt. Und Peter fragt, sind Sie ein Gnom? Also die wirken irgendwie alle so ein bisschen schräg. Und dann auch Peter hat gehört, sie sollen mit den Säcken im Meer entsorgt werden. Aber Justus ist sehr grundentspannt und referiert über Houdini, wo ich mich auch gefragt habe, was ist denn da los?
Ja, diese Houdini-Geschichte ist sowieso völlig absurd. Aber ich glaube, das liegt auch daran, du weißt als Peter, als zweiter Detektiv, weißt du, wenn du mit Justus unterwegs bist, dann weißt du, dass am Ende alles gut wird.
Ja.
Und Justus macht es eigentlich ganz gut. Es würde jetzt nichts bringen, wenn er Peter, der sowieso immer so ängstlich ist, wenn der in Panik gerät und er ihn mit seiner Angst ansteckt. Mhm. Und da ist Justus derjenige, der den Kern rund um die drei Fragezeichen in dem Augenblick eigentlich auf den Punkt bringt. Warum liebt man Kriminalfälle? Weil es aufregend ist und weil man mitdenken kann. Und das ist toll. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wieso jetzt plötzlich Houdini? Und hast du dich nicht auch gewundert über diesen Satz mit der fest verschlossenen Milchkanne?
Ja, also, unbedingt, weil natürlich Houdini, Entfesselungskünstler, sagt mir natürlich was, diese spektakulären Tricks.
Ja, aber war der doch nicht in der Milchkanne?
In der Milchkanne oder was? Wie groß war diese Milchkanne, bitteschön?
In Joghurtglas. Ja. Nein, aber ich habe auch gedacht, das kann doch wirklich nur ein Übersetzungsfehler sein. Ja. Ich habe geguckt, nein, das ist wirklich so. Den Trick gab es wirklich 1908 in St. Louis. Da hat er sich wirklich in eine Milchkanne gezwängt, aber die Milchkanne war ungefähr so groß wie ein Regenfass. Und der ist ganz berühmt, dieser Trick. Gibt es auch im Internet zu sehen.
Okay, und das war natürlich auch damals dann in den 60ern noch mehr eine Referenz und eine Anspielung, die Leute so auf dem Schirm hatten. Die ist uns natürlich ein bisschen abhanden gekommen heute irgendwie. Okay, gut, alles klar. Ja, also apropos kleine Übersetzungsfehler, Fragezeichen. Dann haben wir hier noch Joachim Wolf mit einem sehr schönen Versprecher.
Die können sich auf den Kopf stellen. Uns hängen sie nichts an.
Also dann verschwindet.
Wir sind schon dabei. Alles gut, der macht uns Rotbruch.
Der sagt wirklich Mast und Schrotbruch. Was ist denn da los?
Aber das ist Joachim Wolf. Sowas hat er manchmal gemacht, aus Scherz, mit Absicht.
Ach nee.
Da hat er sich einen Spaß draus gemacht. Und wenn er das schnell gesprochen hat, er hat das manchmal so gemacht, so aus Gag und hat dann so gewartet, ob einem das auffällt. Er hat ja teilweise wirklich auch gesprochen wie ein Maschinengewehr, Joachim Wolf.
Mhm.
Und oft ist das gar keinem aufgefallen, sowas wie Einspruch, euer Ehren oder das tue ich aber nur unter einer Bedienung. Solche Sachen hat er dann irgendwie gerne abgeschossen. Und wenn dann hast du das gekauft und gesagt, wieso, hat er doch alles wunderbar gesagt. Und dann war das drin. Das war so sein Markenzeichen.
Okay, das war wirklich so ein kleiner Stolperer. Ich musste dann irgendwie nochmal zurückspulen, nochmal einmal rein.
Ja.
Das ist irgendwie sehr schön. Ich finde, ich habe hier auch mal was recherchiert oder erspürt. Und du musst mir jetzt mal bestätigen, ob das stimmt oder nicht. Also es gibt ja dann, die Verfolgungsjagd geht weiter. Und sie klinken sich dann quasi in diesen Walkie-Talkie-Funkverkehr ein, um herauszufinden, an welchem Pier werden die denn jetzt nun abgeladen. Und dann hören wir diesen Satz hier.
Nehmen euch in 5 Minuten an Pier 37 an Bord. Ladung und Passagiere müssen zur sofortigen Übernahme klar sein.
Also sie klinken sich da in den Funkverkehr ein und das ist doch Andreas Beuermann, oder? Onkel Titus.
Da hast du vollkommen recht. Das ist Onkel Titus in einer Doppelrolle. Ja, gut, da steht eben wirklich im Manuskript auch wirklich nur Funkstimme, Mann über Funk. Und dann hat Frau Körting gesagt, Gott, okay, müssen wir noch schnell besetzen. Andy, kommst du mal? Und dann kam er runter und dann, das wurde auch definitiv geixt. Und dann dachte man, man packt dann eben wirklich noch diesen Effekt, den Funkeffekt über die Stimme und dann fällt es nicht so auf.
Nee.
Aber nun, der Drei-Fragezeichen-Hörer, der erkennt natürlich sofort, dass es Andreas Beuermann ist. Aber es ist ja eigentlich ganz schön.
Ja, finde ich auch. Es ist eine schöne Sache.
So, und jetzt kommt dann auch wirklich noch der beste Satz von Bob in dieser Folge. Da hören wir mal kurz rein.
Halt! Was fällt euch denn ein? Ihr seid verhaftet!
Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Helfen Sie Patrick lieber.
Wunderbar.
Das ist so, das, den muss man doch immer bringen, wenn man von der Polizei angehalten wird. Na, dafür haben wir jetzt
keine auch Zeit. Generell, also immer, wenn man was Unangenehmes machen soll, nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Tschüss.
Das stammt übrigens im Original von Patrick. Also der brüllt das dann und stürzt sich auf Rawley. Und dieser Rawley, Horst Stark, der zieht dann eine Pistole und Patrick umklammert ihn wie ein Bulle und wirft Rawley dann ins Hafenbecken und dann finden sie die Beute aus dem Bankraub.
Genau, und es wird ja alles gut, es löst sich auch. Es kommt dann noch Taros Vater und der sagt etwas, was ich nicht so wirklich verstehe. Er sagt, kleine Bücher können große Ratschläge geben. Was meint er denn damit, mit kleinen Büchern?
Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, damit kann er eigentlich nur Justus meinen. Weil der sich ja am Anfang im Museum, da sind die sich ja über den Weg gelaufen, hat er sich ja darüber aufgeregt, dass sich die dumme amerikanische Jugend, so hat er die drei Fragezeichen ja auch genannt, dass die sich einbilden, den goldenen Gürtel wieder zu beschaffen. Die drei Fragezeichen haben ihm ja ihre Dienste angeboten. Und Justus sagt dann ja auch danach, das ist ja auch kein Problem, verstehe ich ja auch, da hätte jeder ja die Polizei eingeschaltet. Ich denke mal, damit ist Justus gemeint, das kleine Buch. Also hätte man ja auch sagen können, pummelige Bücher, aber
genau, das ja, okay, kleines,
hat er sich dann Buch jetzt verkniffen.
Charmanter und als Japaner, der auf Contenance bedacht ist, sagt er natürlich klein und nicht pummelig. Ja, sehr schön, okay, alles klar, akzeptiere ich. Gut, der verschwundene Schatz ist gefunden, eigentlich ist alles geklärt. Ich habe aber jetzt, so wie Columbo, Moment, eine Frage habe ich noch, also zwei hätte ich noch. Eine Sache, die mir nicht ganz klar ist, ist, wer ist diese Frau, die den Schauspieler, also Mr. Frank, ne, am Anfang angeblich zu Werbezwecken engagiert hat, damit da ein ordentlicher Tumult entsteht. Das wird ja erwähnt kurz, taucht aber nie wieder auf und wird nie wieder aufgelöst. Stimmt es?
Genau, das erzählt nämlich der Mr. Frank. Also das wird wirklich im Hörspiel nicht erwähnt. Das ist eine Bekannte von Rawley, also von dem Nachtwächter. Mhm. Und die war im Museum übrigens auch eine angebliche Gruppenleiterin der Kleinwüchsigen, die sich als Pfadfinder verkleidet hatten.
Ah, okay.
Aber die taucht nicht auf, wird nicht genannt, wer das ist. Weiß man dann nur, wenn man das Buch gelesen hat.
Ja, okay, gut. Ja, stimmt. Funktioniert ja auch so, aber es war doch irgendwas, was hängen geblieben ist. Und dann habe ich noch eine Frage. Wird ja dann sehr große Verwirrung, wenn die Gnome die Zentrale angreifen. Übrigens sehr toll, das wusste ich gar nicht, dass auf dem Dach da Rutschen sind. Das ist ja super.
Das kann er nicht, das habe ich auch gedacht, das ist ja total
fantastisch, dass man da hochklettert.
Rutsche. Wie alt sind denn die drei Fragezeichen? Genau. Ist das jetzt die Zentrale von den drei Fragezeichen Kids oder wie? Ja, also die Rutsche und dann ist die noch quietschgelb womöglich. Nee, also das geht gar nicht.
Fand ich irgendwie eine lustige Farbe und aber ja, so stellt man sich's normalerweise nicht vor. Okay, egal. Auf jeden Fall, die Frage ist ja dann, wie ist denn Justus eigentlich auf das Versteck des Gürtels im Museum gekommen? Das passiert ja im Off. Er kommt dann zurück und ist noch pummeliger als sonst und ist gepolstert, aber wir kriegen das nicht wirklich genau auseinanderklamüsert, wo er und wie er vor allem an den Gürtel kam.
Genau, also im Buch wird ja erzählt, dass Justus wusste, dass der Gürtel das Museum nicht verlassen haben kann. Mhm. Und dann hat er ja gesagt, wahrscheinlich, das hat der Taro gesagt, ist der Gürtel, der ja übrigens sehr schmal ist, also das ist ja kein dicker Boxergürtel, also so ein Gürtel eines Profiboxers von Muhammad Ali oder so, sondern der ist ganz schmal. Dachte ja erst Justus, dass der hinter einem Bild ist. Dann geht Taro dahin, guckt nach oder lässt nachgucken und da ist der Gürtel auch nicht hinter dem Bild. Und weil er dann aber kurz danach im Garten gesehen hatte, dass die Kleinwüchsigen in kürzester Zeit lebende Leitern bilden können, musste der Gürtel da sein, wo man nicht rankommt, also hoch oben. Und unter der Decke im Lüftungsschacht einer Klimaanlage war er dann versteckt und da hat er ihn dann auch gefunden. Logische Schlussfolgerung, wie Bob sagt.
Tja, das ist wunderbar.
Gnomen est Omen. Ja, das ist das. So ist es dann.
So ist es. Und dann ist auch der Sicherheitsbeauftragte der Nagasaki Juwelenvertriebsgesellschaft wieder zufrieden und alles wird gut. Und wir können damit doch eigentlich den Fall schließen im Bobcast, sagen Tschüss und freuen uns schon auf das Aztekenschatz, Schwert meine ich natürlich. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Das ist der Podcast mit Cashin und Andreas Frisch.